Guten Morgen. Ich schätze mal, alle kennen mich. Ich bin Wolfgang Poister. Oder ist jemand da, der mich nicht kennt? Einige, wenige. Ja, im Moment bin ich einmal im Monat mit meiner lieben Frau Marianne hier oben in der FEG Tiddesee Neustadt. Das große Thema der Predigtreihe ist Charakterschulung. Gott möchte unseren Charakter verändern. Und wir gehen ein bisschen die Josefsgeschichte durch, Josef im Alten Testament, in einzelnen Abschnitten und zeigen immer wieder auf, wie Gott in seinem ganz normalen Alltag eingegriffen hat, um ihn zu formen, zu verändern, seinen Charakter zu prägen und ihn zu der Persönlichkeit zu machen, die Gott haben wollte. In der Gebetszeit heute Morgen vor dem Gottesdienst ging es auch darum, wir dürfen kommen, wie wir sind, zu Jesus. Aber er möchte, dass wir nicht so bleiben, wie wir kommen. Er möchte uns verändern. Darum geht es auch heute wieder. Im letzten Monat hatten wir über das Thema gesprochen, Träume, die sich in Luft auflösen. Der 17-jährige Josef, Urenkel von Abraham, hatte von Gott prophetische Träume bekommen und seine Schlussfolgerung war damals, Gott hat großartige Pläne mit mir vor. Das war im Großen und Ganzen auch richtig gedacht. Bloß wusste Josef damals noch nicht, dass Gott einen anderen Zeitplan hatte als er. Da seid ihr heute im Vorteil, denn ihr habt in eurer Bibel gelesen, was Gott durch den Propheten Jesaja rund 1200 Jahre nach Josef zu seinen Leuten sagte: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Jesaja 55, Vers 8. Ich glaube, jeder von euch, jeder von uns hat schon seine eigenen Erfahrungen damit gemacht, dass Gott so oft ganz anders denkt als du, dann auch noch ganz anders handelt, als du erwartet hast. Besonders, wenn es deine eigenen Lebensträume betrifft. Das hatten wir ja in der letzten Predigt behandelt. Heute lautet unser Thema, wie Gott einen Mord verhinderte. Man kann auch einen Untertitel nehmen, das klingt nicht ganz so schlimm. Nämlich, dein Vertrauen auf Menschen wird enttäuscht werden, darum vertraue auf Gott. Bevor wir tiefer in dieses Thema heute einsteigen, möchte ich nur kurz mit uns beten. Herr Jesus, auch heute geht es um dich und um dein Wort, um das, was du tun möchtest mit einem jeden von uns. Herr, dein Ziel ist Epheser 2, Vers 10, dass wir hineinfinden in die guten Werke, die du zuvor bereitet hast, dass wir sie dann tun. Hilf uns dabei und zeig uns, was heute wichtig ist für uns aus deinem Wort, dass wir es mitnehmen in unser Leben, in unseren Alltag, in alle Situationen, die uns begegnen. Danke, dass du es tun wirst. Amen. Wir wollen heute daran anknüpfen, wie es Josef ergangen ist. Er war also zu Hause und er wartete darauf, dass etwas Außergewöhnliches passierte, denn er hatte ja diese Prophetien bekommen. Während seine 10 älteren Brüder mit den Viehherden unterwegs waren, und sein Vater Jakob schaute sich das so einige Wochen lang an und sagte dann zu Josef: Geh und sieh nach, wie es deinen Brüdern und den Tieren geht. Dann komm zurück und berichte es mir. So schickte Jakob ihn aus dem Hebrontal nach Sichem. In Sichem erfuhr Josef, dass seine Brüder schon weitergezogen waren und so folgte er ihnen nach Dothan. Bevor er seine Brüder fand, sahen sie ihn schon kommen. Wir wissen auch warum. Sein Vater Jakob hatte ihm ja diesen prächtigen, bunten Feiertagsmantel geschenkt. Mit diesem Mantel war er natürlich der absolute Blickfang. Und seine Brüder erkannten ihn schon 3 Meilen gegen den Wind. Da glitzert was Buntes da in der grauen Steppe ganz hinten. Ganz klar, wer das ist. Josef mit seinem tollen Mantel. Wie sie reagierten, als sie ihn da hinten kommen sahen, steht in den Versen 18 bis 20. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Mordpläne. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Dann werden wir ja sehen, was aus all seinen Träumen wird. Es waren also Josefs Träume, die seinen Brüdern so sehr zu schaffen machten. Irgendwie hatten sie wohl eine innere Befürchtung, an diesen Träumen könnte vielleicht doch etwas dran sein. Und wenn sie Josef los wären, dann würden sich auch seine Träume in Luft auflösen. Wir werden ja sehen, was aus seinen Träumen wird. Das sagen sie zwar zueinander, aber in Wirklichkeit forderten sie damit Gott heraus. Sie machten sich auf, Gottes Pläne zu durchkreuzen. Doch die Bibel zeigt uns, dass bis heute so etwas noch keinem Menschen gelungen ist. Gott lässt sich seine Pläne von niemandem zunichte machen. Die Brüder verpassten Josef auch noch so einen Spitznamen, einen Schimpfnamen. Da kommt ja dieser Träumer, Josef der Träumer. Es kommt öfter vor, dass jemand, der von Gott vorgesehen ist für eine bestimmte Aufgabe, dass sich jemand einen Spottnamen, einen Schimpfnamen bekommt. Als die Nachfolger Jesu zum ersten Mal Christen genannt wurden, war das doch keine schmeichelhafte Bezeichnung. Es war mir ein Schimpfwort, diese Christen. Petrus schrieb deshalb in seinem ersten Brief: Meine lieben Freunde, freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr zu Christus gehört. Das war ein Schimpfnamen. 1. Petrus 4, Vers 14. Wörtlich übersetzt steht dort: Freut euch, wenn ihr beschimpft werdet, weil ihr den Namen des Christus tragt. Es dauerte gar nicht lange, und dann waren die Christen stolz auf diesen Namen, dieser Name, der ihnen ursprünglich als ein Schimpfwort gegeben worden war. Leider hat sich diese Bezeichnung Christen in der heutigen Zeit, es hat heute überhaupt keine Aussagekraft mehr. Ich erzähle euch was. Ich bin Reserveoffizier. Ich wurde in den 70er, 80er Jahren wurde ich fast jeden Sommer insgesamt 15 Mal einberufen, immer zu einer 4-wöchigen Reserveübung auf einen NATO-Flugplatz hier in Baden-Württemberg. Und ich weiß es noch, wenige Monate vor meiner 4. Wehrübung hatte ich zum lebendigen Glauben an Jesus gefunden. Vorher war ich Atheist, die meisten kennen meine Geschichte. Und da kam wieder dieser Einberufungsbescheid, 4 Wochen zur Bundeswehr. Und dieses Mal hatte ich für alle Fälle einen ganzen Karton Gideon-Bibeln eingepackt. Hatte mir ein Freund, der bei den Gideon war, mitgegeben, sagt, kannst du vielleicht brauchen. Schönes Format, Gideon-Bibel, so handlich, passt hier oben in die Brusttasche der Uniform rein. Nimm mal mit. Wie bei jeder Übung musste ich mich als erstes bei dem Kommodore melden, das war sein Titel, das war der Leiter des Geschwaders, ich war bei der Luftwaffe, und er mochte mich gut leiden. Hallo Herr Peuster, schön, dass Sie wieder bei uns sind, was gibt's Neues? Ich schluckte kurz und sagte, Herr Oberst, ich bin jetzt Christ geworden. Zuerst ein etwas irritierter Blick, dann die etwas unsichere Frage, ja, Christen sind wir doch alle, oder? Dann ergab sich ein gutes Gespräch mit dem Oberst und im Verlauf dieser Übung von 4 Wochen, stellt euch das mal vor, konnte ich all meine Gideon-Bibeln an den Mann bringen. Sind die meisten Menschen in unserem Land wirklich alle Christen, nur weil sie als Baby mit ein bisschen Wasser beträufelt wurden und seitdem Mitglieder einer der beiden großen Kirchen sind? Der viel zu früh gestorbene amerikanische Lobpreismusiker Keith Green, vielleicht habt ihr schon mal von ihm gehört, seine Frau Melody Green, also die Lebensgeschichte aufgeschrieben, er war Mitte 30, ist dann beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Keith Green schrieb in einem seiner Lieder, nur weil ich in einer Garage geboren wurde, bin ich noch lange kein Auto. Und soweit es geht, vermeide ich diesen weitgehend heutzutage nichtssagenden Ausdruck Christen. Ich spreche lieber von den Nachfolgern Jesu. Ihr seid meine Nachfolger. Ja, und wie wirst du zu einem Nachfolger Jesu? Indem du genau das tust, was Johannes, einer der engsten Jünger Jesu, was dieser Johannes in seinem ersten Brief, er wurde damals schon eben schon zitiert von jemandem, erster Johannesbrief, was er an die damaligen Nachfolger Jesu geschrieben hat, nämlich folgendes. 1. Johannes 5, Verse 12 bis 13. Wer an den Sohn Gottes glaubt, der hat das Leben. Wer aber an den Sohn Gottes nicht glaubt, hat auch das Leben nicht. Das ist richtig wie Mathematik, da hatten wir es eben auch schon. Wer glaubt, hat das Leben, wer nicht glaubt, hat das Leben nicht. So einfach ist es. Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, nämlich weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Ganz einfache Mathematik. Was heißt es, an den Sohn Gottes, an Jesus Christus zu glauben? Ich glaube, morgen wird es nicht so neblig wie heute. Wir sind losgefahren, Sichtweite, weiß nicht, 10 Meter oder was. Und ab Löffingen kam dann so die Sonne raus. Ich glaube, morgen kriegen wir besseres Wetter. Dann ist es mein Wunsch, meine Vermutung, hat mit biblischem Glauben aber nichts zu tun. Das Wort im griechischen Urtext, das Martin Luther vor 500 Jahren mit dem deutschen Wort Glauben übersetzt hat, das heißt Pisteuo. Und die Grundbedeutung dieses Wortes ist, jemandem vertrauen. Oder ein bisschen stärker, sich jemandem anvertrauen. Oder noch stärker, mit jemandem eine vertrauensvolle Beziehung eingehen. Oder ganz stark, sich im Vertrauen jemandem ausliefern. Das ist Pisteuo. Also, 1. Johannes 5, nicht wer an den Sohn Gottes glaubt, sondern wer mit Jesus Christus, dem Sohn Gottes, eine vertrauensvolle Beziehung eingeht oder wer sich im Vertrauen Jesus ausliefert. Du bist der Herr meines Lebens. Zeig mir, wie ich leben soll. Ich mach mit. Ich bin dabei. So war mein Gebet in der Nacht damals bei der Evangelisation, wo ich mich entschieden habe. Herr Jesus, wie ich bisher gelebt habe, können wir vergessen, das war nichts. Also alles ohne dich als Atheist. Ich will mal ganz von vorne anfangen. Zeig mir, wie ich leben soll. Ich bin dabei. Und am nächsten Tag ging es los. Seitdem habe ich so ein spannendes Leben. Es ist unglaublich. Wenn du außerhalb der Gemeinde andere Menschen fragst, glaubst du an Gott? Antworten die meisten, natürlich glaube ich an Gott. Und damit bringen sie zum Ausdruck, dass sie die Existenz Gottes oder einer sagte, die Existenz eines höheren Wesens für möglich halten. Wenn du die Frage umformulierst, Hast du dich mit deinem ganzen Leben dem Gott der Bibel anvertraut und lebst du in einer Vertrauensbeziehung mit Jesus? Dann werden nur ganz wenige antworten, du hast es genau getroffen, so lebe ich mit Jesus. Glaube im biblischen Sinn steht für eine Beziehung zu einer Person. Und diese Person ist Jesus Christus. Und dann bist du ein Nachfolger Jesu. Und dann hast du bereits jetzt das ewige Leben. Das kommt nicht erst, wenn du tot bist. Das fängt jetzt an. Der Tod, das ist wie eine Tür aufmachen, durchgehen und drüben geht es weiter. Wenn du bisher gezögert hast, darfst du nach dem Gottesdienst gern zu unserem Segnungsteam kommen. Einer heißt Christoph, das ist der mit dem Namensschild, die anderen haben kein Namensschild. Ich weiß nicht, vielleicht doch. Und Gott hilft mir dir dann und betet mit dir. Soweit mein Einschub zum Thema Christsein. Zurück zu Josef. Hier sprechen die Brüder abfällig über Josef, dieser Träumer, heute sagen wir eher dieser Spinner. Wir hatten bereits herausgefunden, dass sie voller Hass gegen Josef waren und nun sind sie sogar entschlossen, ihn zu töten. Aber bei einem von ihnen meldet sich das Gewissen. Das ist der Ruben. Ruben war der älteste Sohn von Jakob. Schauen wir mal. Vers 21. Als Ruben das hörte, wir bringen den um, wollte er Josef helfen. Lass ihn mal leben, sagte er. Vergiss kein Blut. Werft ihn stattdessen lebendig in diese Zisterne hier in der Wüste. Aber tut ihm nichts an. Insgeheim jedoch plante Ruben, Josef zu retten und ihn zu seinem Vater zurückzubringen. Ruben will sich an diesem geplanten Mord nicht beteiligen, sondern er will Josef retten, aber er ist nicht stark genug, um sich offen gegen seine Brüder zu stellen und zu sagen, ja seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Der Josef ist so unser kleiner Bruder. Natürlich hat er sich einiges geleistet, der spinnt auch ab und zu, hat uns immer wieder verpetzt bei unserem Vater, aber deswegen können wir ihn doch nicht einfach so umbringen. Aber sowas zu sagen, traut er sich nicht. Er hätte sogar seine Autorität als erstgeborener Sohn Jakobs hier einsetzen können. Er hätte sagen können, Moment mal, ich bin hier der Älteste. Ich bestimme, was wir mit Josef machen. Aber töten werden wir ihn auf keinen Fall. Hier bei uns wollen wir ihn nicht mehr haben, der macht nur Unruhe und deshalb schicken wir ihn postwendend zurück zu unserem Vater. Hätte er sagen können, aber Ruben traut sich nicht. Er hat zwar ein funktionierendes Gewissen und er weiß genau, wie er sich in dieser Situation richtig verhalten sollte und doch tut er es nicht. Er mildert den gemeinsamen Plan nur etwas ab. Statt Josef totzuschlagen, sollen sie ihn in diese ausgetrocknete Zisterne werfen und dort verhungern und verdursten lassen. Warum spricht der Ruben kein Machtwort und wendet sich gegen die anderen? Vielleicht befürchtet er, sie hören nicht auf ihn, stellen sich sogar gegen ihn. Und dann steht er plötzlich alleine da, ist heute sagt man, ausgegrenzt. Und davor hat er Angst. Wir nennen das heute Menschenfurcht oder mangelnde Zivilcourage. Kennst du das? Die jungen Leute, dass man abends zusammen so mit Freunden unterwegs, so eine richtige Clique, aufgedrehte Stimmung, und plötzlich macht einer aus der Gruppe einen Vorschlag, was man jetzt heute Abend noch so anstellen könnte. Zum Beispiel Sterne sammeln. Sterne sammeln. Der Vorschlag ist eigentlich nicht in Ordnung. Und alle wissen das auch. Und trotzdem, alle machen mit und gehen Sterne sammeln. Also Sterne sammeln heißt, man geht im Dunkeln durch die Straßen und bricht überall bei Mercedes die Sterne ab. Ne? Wenn der Abend rum ist, ist der Sieger, wer die meisten in der Tasche hat. Ne? Ist uns leider ein paar Mal passiert. Jetzt fahren wir einen VW. Ich musste immer hin, die gab es ja nicht so zu kaufen. Und sagte, ja, das muss ein Fach mal wieder anmontieren und den Stummel da rausnehmen, so was, jedes Mal 50 Euro bezahlen. Also, naja, die Psychologen heute nennen das Gruppendynamik. Das heißt, ich will dazugehören. Ich will bloß nicht ausgeschlossen sein. Ich will kein Spielverderber sein, obwohl mir im Grunde genommen sehr unwohl dabei ist. Ich wollte kein Spielverderber sein. Das war in der Regel die Antwort, wenn ich früher als Jugendrichter solche Fälle verhandelt habe. Leider gab es in meiner Praxis nicht nur diese leichten Fälle von Sachbeschädigung oder Diebstahl, sondern im Rahmen von dieser Gruppendynamik hatte ich auch zu tun mit schwersten Delikten bis hin zum versuchten Mord. Es kam alles vor. Keiner hat die Notbremse gezogen. Wie ist es bei dir? Kannst du einer Gruppendynamik widerstehen? Oder hast du dich auch schon von anderen einfach so mitreißen lassen und hast Dinge getan, die du später bereut hast? Wenn ich manchmal Menschen auf ein bestimmtes Fehlverhalten anspreche, dann ist die Standardantwort oft: Was willst du? Das machen doch alle. Schon mal gehört? So als Ausrede? Machen doch alle. Das war früher auch meine Antwort. Bis ich damals ein neues Leben mit Jesus angefangen habe. Mein Gewissen ist deutlich stärker geworden, als es vorher war. Lasst uns lesen, wie es weitergeht. Als Josef bei ihnen ankam, zogen sie ihm sein schönes Gewand aus und warfen ihn in die Zisterne. Es war kein Wasser in der Zisterne. Josef wird von dem, was gerade geschieht, regelrecht überrollt. Wir müssen uns das mal vorstellen. Ein paar Tage vorher war er noch zu Hause auf dem väterlichen Landgut, ließ es sich gut gehen, dann macht er einen größeren Ausflug über Land. Alle 2 Stunden legt er eine Vesperpause ein, weil sein Vater, der hat ihm den Rucksack vollgestopft bis über den Rand. Und endlich findet er seine Brüder. Kommt immer näher, wundert sich, grimmig schauen sie ihn an, erwidern seinen Gruß nicht einmal und plötzlich fallen sie über ihn her. Und den schönen Mantel reißen sie ihn vom Leib, schleppen ihn zu dieser tiefen, ausgetrockneten Zisterne, stoßen ihn durch die Öffnung nach unten. Er fällt ein paar Meter tief, schlägt sich die Ellbogen auf und die Knie abgeschürft und alles, verstaucht sich das rechte Bein. Und dann liegt er da. Und einer der Brüder ruft ihm noch hinterher: Kannst froh sein, dass wir dich nicht gleich totgeschlagen haben. Jetzt kannst du weiter träumen, bis du vertrocknet bist. 17-jähriger Junge, der muss erst mal mit dem Schock fertig werden, dass seine eigenen Brüder ihm nach dem Leben trachten. Meine großen Brüder, denkt er. Meine großen Brüder sind doch die, die ich immer um Hilfe gerufen habe, wenn ich in Not war. Es hat schon im Kindergarten angefangen. Gib mir sofort mein Spielzeug zurück, sonst hole ich meinen großen Bruder. Kennen wir das nicht? Und Josef fühlt sich verraten, verlassen, ausgeliefert, absolut hilflos. Wenn meine eigenen Brüder, mit denen ich groß geworden bin, meine Brüder, die haben mir beigebracht, wie man die Ziegen melkt, die haben mir beigebracht, wie ich auf eine Palme klettern kann. Wenn meine Brüder, wenn die mich so behandeln, wem kann ich dann noch trauen? Kann ich niemand mehr trauen. Hier macht Josef eine sehr bittere Erfahrung und erlebt am eigenen Leib, wie böse, wie sündig andere Menschen sein können. Auch Menschen, die mir sehr nahe stehen. Ähnliche Enttäuschungen haben manche gläubige Christen ganz am Anfang ihres Lebens als frisch bekehrte Nachfolger Jesu auch gemacht. Als junger Christ, so frischgläubig, schaut man ja ein bisschen andächtig empor zu denen, die schon, ach was weiß ich, seit Hunderten von Jahren, ja gut, wir werden nicht mehr so alt, seit Jahrzehnten mit Jesus leben, viele Erfahrungen mit ihrem Glaubensleben gemacht haben. Wenn diese Bewunderung aber übersteigert wird und sich zu einer ungesunden Verehrung entwickelt oder sogar Abhängigkeit, dann ist die tiefe Enttäuschung bereits vorprogrammiert. Bei einem unserer Seminare sagte mir ein gestandener Christ: Vor über 30 Jahren war ich von unserem Jugendleiter in der Gemeinde hellauf begeistert. Ich war als Jugendlicher wirklich Feuer und Flamme für all die Programme, für alle Veranstaltungen, die er organisierte. Und als dann seine Ehe in die Brüche ging und als er dann die Gemeinde verlassen hat, habe ich in meinem jungen Glaubensleben einen solchen Schock erlitten, dass ich das Ganze bis heute nicht überwunden habe, sagte er mir, 30 Jahre Nachfolger Jesu. Das war ein Knacks in meiner Biografie, hat bis heute nicht überwunden. Er ging danach unserem Gespräch zu einem unserer Gebetsteams und ließ für sich um Heilung beten, und zwar um innere Heilung. Schlimme Erfahrungen verursachen tiefe Verletzungen in unserem Inneren, in unserer Seele. Und so wie wir äußerliche Heilung brauchen, beim blutenden Ellbogen oder so, benötigen wir innere Heilung in unserer Seele, wenn da was angeknackst ist, wenn da was kaputt gegangen ist. Dafür gibt es auch hier in der Gemeinde erfahrene Gebetsteams. Josef wurde konfrontiert mit dem abgrundtiefen Hass seiner Brüder. Warum ist es Gott wichtig, dass wir die Schattenseiten, dass wir die Schwachstellen in der menschlichen Natur erkennen? Da finden wir eine Antwort im Psalm 118, schauen wir uns an, Vers 8. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen, als sich auf Menschen zu verlassen. Eine uralte Weisheit, eine uralte Erfahrung. Es ist besser, sich bei dem Herrn zu bergen. Früher oder später müssen wir alle diese Lektion lernen. Aber es fällt uns schwer, weil wir den Wunsch haben, zumindest einen einzigen Menschen in unserem Leben zu haben, dem wir vollkommen vertrauen können, blind vertrauen können. In dem Sinne, der macht nie einen Fehler. Der wird mich nie enttäuschen. Für den lege ich meine Hand ins Feuer. Doch die Enttäuschung wird kommen. Und zwar deshalb, weil wir fehlerhafte Menschen sind. Wie wir lernen können, richtig damit umzugehen, das werden wir in einer späteren Lektion erfahren. Jedenfalls, Josef untersucht sein Gefängnis und er weiß sofort: Ohne fremde Hilfe komme ich hier lebendig nicht mehr raus. Von meinen Brüdern da oben habe ich nichts zu erwarten. Es gibt kein Wasser und in dem Wüstenklima hat er den sicheren Tod vor Augen. Hier ist Josef in seinem Leben an einem Punkt angelangt, wo er nur noch mit der Hilfe Gottes rechnen kann. Kennt ihr auch solche Punkte in eurem Leben, wo niemand mehr weiterhelfen kann? Da verliert jemand nach Jahrzehnten den liebgewordenen Arbeitsplatz. Und er weiß nicht, wovon er jetzt leben soll. Er sagt: Mensch, ich bin 56, wer nimmt mich noch? Mich stellt doch keiner mehr ein. Was mache ich jetzt? Da geht kurz nach der Silberhochzeit die Ehe in die Brüche. Man steht alleine da, man ist hilflos, wie es weitergehen soll. Da gibt es einen unerwarteten Todesfall in der Familie. Der Ehepartner stirbt oder eins der Kinder stirbt. Man weiß nicht, wie man das verkraften soll. Josef sitzt tief unten in einem Loch. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass er dort unten gebetet hat. Dass der Gott seine verzweifelte Lage geschildert hat, dass er ihn um Hilfe angefleht hat. Wenn sich heute jemand in so einer ausweglosen Lage befindet, hört man auch bei Nichtchristen manchmal diesen bekannten Spruch: Jetzt hilft nur noch beten. Habe ich letztens gehört, den Fußballspieler angeschaut, sagt der Kommentator: Oh, das war der Ausgleich, 2:2, jetzt hilft nur noch beten. Ich habe mir gedacht, ja, hoffentlich tun dies. Denn den wenigsten ist dabei bewusst, was es bedeutet. Jetzt hilft nur noch beten. Das bedeutet, mit Gott über diese ausweglose Situation zu sprechen und dabei darauf zu vertrauen, dass er immer noch einen Ausweg weiß und eingreift. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass Gott unsere Gebete hört. Einer der Psalmdichter sagt im Psalm 130, aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir. Das passt genau auf Josefs Situation. Aus der Tiefe, sitzt im tiefen Loch, was weiß ich, 4-5 Meter tief, so hoch kann man nicht springen. Da oben ist die Öffnung, da komme ich nicht mehr raus. Aus der Tiefe, Herr, rufe ich zu dir. Wenn wir in der größten Not Gott mit ehrlichem Herzen anrufen, wenn wir unser ganzes Vertrauen auf Gott setzen, dann passiert was. Und damals erhörte Gott auch Josefs Gebet. Wie das geschah, lesen wir in den letzten Versen für heute. Vers 25, folgende. Dann setzten sich die Brüder zum Essen. Auf einmal entdeckten sie eine Karawane, die von Gilead her auf sie zukam. Es war eine Gruppe ismaelitischer Händler, die Tragakant, Balsamharz und Ladanharz nach Ägypten brachte. Da sagte Juda zu den anderen, was haben wir davon, wenn wir unseren Bruder töten und die Tat vertuschen? Lasst uns Josef an diese ismaelitischen Händler verkaufen. Bringt noch Geld. Wir wollen uns nicht an ihm vergreifen, schließlich ist er unser Bruder, unser eigen Fleisch und Blut. Seine Brüder waren einverstanden. Also warteten sie, bis die Händler da waren. Dann holten sie Josef aus der Zisterne und verkauften ihn für 20 Schekel Silber an die Ismaeliter, die ihn mit nach Ägypten nahmen. Als Josef getötet werden sollte, da war Ruben, der sich einmischte, der Josef retten wollte. Aber er konnte sich nicht so richtig durchsetzen. Jetzt ist es ein weiterer Bruder, bei dem sich das Gewissen meldet. Es ist Juda. Juda kann seine Brüder dazu überreden, Josef am Leben zu lassen. Allerdings verkaufen sie ihn in die Sklaverei nach Ägypten. Und das war Gottes Antwort auf Josefs Gebet. Denn Gott schickte zum richtigen Zeitpunkt eine Karawane an der richtigen Stelle vorbei. Und Gott gab dem Juda den Gedanken ein, man könnte doch Josef als Sklaven an diese vorbeiziehende Karawane verkaufen. Was geschieht? Josef wird herausgezogen aus der Zisterne, wird auf ein Kamel gesetzt, wird festgebunden und schon zieht die Karawane weiter nach Süden. Und in diesem Augenblick ist Josef voller Dankbarkeit. Voller Dankbarkeit, dass Gott eingegriffen hat, dass Gott ihn aus den Händen seiner hasserfüllten Brüder gerettet hat. Und es bekümmert ihn gar nicht, dass er sich auf dem Weg zum nächsten Sklavenmarkt befindet. Zu Hause hat er nämlich miterlebt, dass sein Vater Jakob die Sklaven gut behandelt hat. Er sagt, naja, Sklave muss einfach früh aufstehen und viel arbeiten, aber ansonsten geht's dir gut, kriegst du Essen und so. Nicht so schlimm. Und während er auf dem Kamel sitzt und nach Ägypten reitet, beschäftigt ihn nur dieser eine Gedanke, Hauptsache, ich bin mit dem Leben davongekommen. Ich darf weiterleben. In unserem heutigen Abschnitt hat Gott sichtbar in das Leben Josefs eingegriffen. Jetzt zum Schluss möchte ich noch einen kurzen Abstecher ins Neue Testament machen. Denn auch dort geht es um etliche Menschen, deren Leben Gott plötzlich in die Hand genommen hat und dramatisch verändert hat, wie bei Josef. In Römer 8, 28 finden wir dazu eine passende Aussage des Apostels Paulus. Und dieser Paulus war einer von diesen Menschen. Und er schreibt im Römerbrief, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, das sind die Nachfolger, denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Aus den Briefen, die dieser Paulus an verschiedene Gemeinden, auch an einige seiner Mitarbeiter geschrieben hat, und auch aus den Berichten des Evangelisten Lukas in der Apostelgeschichte, da wissen wir, dass das Leben des Paulus sich dramatisch zu verändern begann, nachdem er sich entschieden hatte, ein Nachfolger Jesu zu werden und diesen Jesus über seine weitere Zukunft bestimmen zu lassen. Paulus war unterwegs von Jerusalem nach Damaskus, als er diese entscheidende Begegnung mit Jesus hatte. Unmittelbar darauf konnte er nichts mehr sehen, weil er nämlich blind geworden war. Und die letzte Strecke des Weges musste er von seinen Begleitern an der Hand geführt werden. Erst 3 Tage später besuchte ihn ein gewisser Ananias, legte ihm die Hände auf, betete für ihn und durch Gottes Eingreifen konnte Paulus wieder sehen. Und das weitere Leben des Paulus war aufregend, spannend, gefährlich, enttäuschend, frustrierend, ermutigend, nicht immer in dieser Reihenfolge. Und dennoch schrieb er nicht, denen, die Gott lieben, müssen die guten Dinge zum Besten dienen. Er schrieb, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Also auch die negativen Erlebnisse, auch die Enttäuschungen, auch die Fehlschläge, auch die Rückschritte. Gott gebraucht alles, was in deinem Leben geschieht, denn er möchte dich in deinem Wesen verändern. Und Gott ist bei dir, ganz gleich, durch welche Schwierigkeiten du gerade gehst. Denn Jesus hat zu seinen Nachfolgern gesagt, Matthäus 28, 20, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Welt. Eine gewaltige Zusage. Ich bin bei dir ganz persönlich, wenn du Jesus nachfolgst, bis an das Ende der Welt. Vielleicht ist jemand heute unter uns, der sagt, ich fühle mich so wie der Josef, ich bin irgendwie im Loch. Ich habe auch schon gebetet, weil, das heißt ja, jetzt hilft nur noch beten. Ich habe letzte Woche geweint, sagst du dir vielleicht. Gott, wann greifst du ein? Ich habe eine schlimme Erfahrung gemacht. Wie geht's weiter? Vielleicht ist jemand heute Morgen hier, dann möchte ich jetzt noch für dich beten. Herr Jesus, ich bin heute Morgen hierher gekommen und habe viele Fragen mitgebracht. Was ich jetzt gehört habe, leuchtet mir ein, hat mich angesprochen. Ja, ermutigt mich sogar, mein ganzes Vertrauen auf dich zu setzen. Du weißt, was mir passiert ist. Klar, war nicht so schlimm wie dem Josef, der um sein Leben fürchten musste. Aber ich leide darunter. Deswegen bitte ich dich jetzt, zeig mir ganz stark, dass du wirklich bei mir bist. Erhöre mein Gebet und greif du sichtbar ein. Zieh mich raus aus dem Loch. Vielleicht ist es ein emotionales Loch, in dem ich mich gerade jetzt befinde. Mach mein Leben neu. Zeig mir deine Lösung, Herr. Mal sie mir vor Augen, dass ich sehe, wie es weitergeht. Dass ich die nächsten Schritte im Vertrauen auf dich gehen kann. Und ich danke dir, Herr, dass du es tun wirst. Denn du lügst nicht. Was du zusagst, hältst du gewiss, lese ich im Psalm. Darauf will ich jetzt fest vertrauen und an deiner Hand die nächsten Schritte gehen. Danke, Jesus. Amen. Wer das vertiefen möchte, kann gerne zum Gebetsteam gehen am Ende des Gottesdienstes. Da wird man dir weiterhelfen.